Heute habe ich einen besonders spannenden Gast, dessen Lebensweg in vielen Punkten dem meinem ähnelt. Lars Eriksen. Einige von euch kennen vielleicht seinen bekannten Podcast Eriksen Geld und Gold und seinen erfolgreichen YouTube-Kanal. Lars und ich haben beide früh erkannt, dass der Umgang mit Geld hierzulande oft noch in den Kinderschuhen steckt und wir wollen beide etwas daran ändern. Seit über 20 Jahren sind wir beide an der Börse und den Finanzmärkten aktiv und haben unsere Lehren aus dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise 2008 gezogen. Aber jetzt kommt das Spannende. Unsere Schlüsse daraus sind völlig unterschiedlich. Während ich 2008 Gold als unverzichtbare Absicherung und Basis für alle Portfolien entdeckte, fand Lars seine Überzeugung für Aktien und hält sie bis heute für die überzeugendste Anlageklasse. Lars ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Soweit ich weiß, sind sie in einem ähnlichen Alter wie meine. Entsprechend haben wir beide auch seit Geburt unserer Kinder für ihren Führerschein und ihr Studium vorgesorgt. Ich mit Gold, ihr erinnert euch vielleicht an die Podcast-Folge mit meiner Tochter Nelly, und Lars mit Qualitätsaktien. Das wird in dieser Folge natürlich Thema sein. Da die Märkte ständig in Bewegung sind, sollte man niemals stur an Meinung festhalten, sondern bereit sein, dazuzulernen. Und genau das erhoffe ich mir heute von diesem Austausch. Ich bin sehr gespannt, warum Lars trotz Krisen und Risiken fest an den Aktienmarkt glaubt. Ich will wissen, was er am Finanzsystem kritisiert und warum er sagt, dass Gold entgegen der gängigen Meinung kein Krisenmetall ist. Herzlich willkommen, lieber Lars.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Mal schauen, wohin uns das führt. Lieber Lars, hier hören viele Aktienskeptiker zu, die aber gern, glaube ich, mehr wagen würden. Daher bin ich sehr gespannt, wie kommst du denn nach all den bereits erlebten Krisen zu der Feststellung, dass Aktien die überzeugendste Anlageklasse sind?
Tatsächlich muss ich insofern vielleicht eine ganz kleine Korrektur loswerden. Ich konzentriere mich im Wesentlichen auf die Fakten und Daten, die ich über Jahrzehnte selber sammeln konnte. Na, zwei sind es mal mindestens, vielleicht noch ein halbes mit dazu. Aber uns stehen natürlich auch die Daten einer sehr viel längeren Historie zur Verfügung. Und unter dem Aspekt sind für mich Aktien ganz sicherlich der größte Teil in meinem Vermögensportfolio, aber alle anderen Sachwerte auch.
Okay.
Das heißt, ich habe im Jahr 2000 relativ viel unter dem Eindruck des Platzens der Dotcom-Blase für mich viel Gold gekauft, etwas zu viel Silber, davon hätte es weniger sein dürfen. Yeah. Aber ich war ich war vom Timing her, glaube ich, ganz gut. Aber heute würde ich das vielleicht etwas anders machen. Das war eher so ein Bauchgefühl. Und dieses physische Gold, das habe ich auch nie verkauft. Das heißt, mein Anteil ist im Vermögensportfolio mittlerweile geschrumpft, weil die anderen Sachwerte in ihrem Vermögen so zugelegt haben, teilweise eben mehr. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein ganz großer Fan bin von Diversifikation. Einfach weil sich Anlageklassen in Zyklen bewegen. Und Aktien sind deshalb für mich der größte Teil, weil ich zumindest, und insofern sind Krisen ja durchaus ein Thema, zumindest wenn ich in der Breite mir das anschaue, schlicht die beste Rendite erzielt habe. Gold, Edelmetalle machen bei mir, ja, je nachdem 7-15% so in etwa aus. Aktien sind dann der Großteil. Ich habe aber auch Bitcoin. Ich habe ein paar Uhren, die würde ich aber nicht dazu zählen. Ich bin jetzt auch kein ganz großer Uhrenfan, wahrscheinlich aber auch die falschen gekauft. Aber es ist für mich, macht es am Ende des Tages die Mischung aus. Ich kenne mich aber, und das ist der Grund, ich kenne mich aber mit Aktien am besten aus. Mhm. Ich bin ja nicht über die Vernunft an die Börse gekommen, sondern als Daytrader. Und von daher hatte ich da immer schon den größten Zugang.
Ah, okay. Verstehe. In deinem Podcast hast du erzählt, dass du mal 15.000 Euro über Nacht an einen unseriösen Anbieter verloren hast. Das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Was ist da passiert und was hast du daraus gelernt?
Das war tatsächlich für mich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Zum einen, weil 15.000 Euro auch heute noch eine Menge Geld sind, damals aber für mich noch viel mehr waren. Und es war so ein bisschen die Gier. Mitte der 90er sind Aktien gestiegen und sie sind fast immer gestiegen. Das war für mich auch gut, weil ich mich Ende der 90er entschieden habe, dann als aktiver Trader am Markt aktiv zu werden. Ich hatte immer einen Hang, zum einen zum Risiko, aber auch zum Spielerischen. Und ich würde es gerne ein bisschen tiefenpsychologischer erklären, aber wahrscheinlich war es das. So ein bisschen mein Spieltrieb, der mich da an die Börse gebracht hat. Und man hat ja unheimlich schnell Erfolge erzielen können, weil es nicht egal war, was man gekauft hat. Und in diesem Zuge gab es dann natürlich einige, die haben nicht nur gut verdient an der Börse, sondern noch mehr verdient. Die Rede war von geheimen Systemen, so ähnlich wie die Werbung, die man heute im Kryptobereich manchmal zugespielt bekommt. Mhm. Wenn du es so und so und so machst, dann kannst du nicht nur 30% oder 40% im Jahr erzielen, sondern hunderte von Prozenten. Und die blanke Gier hat dazu geführt, dass ich sagte, naja, du hast zwar ein bisschen was schon verdient, aber da geht doch noch mehr. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Herrn, Alexander Broster hieß er im Übrigen, wahrscheinlich war es nicht sein richtiger Name, lange telefoniert und es war ein exzellenter Vertriebsmann. Er hat mir nämlich nach 5 Minuten klar zu verstehen gegeben, das Gespräch dauert mir hier viel zu lang. Du musst das alles nicht machen. Ja, ich habe so viele Leute, die hier gerne mit einsteigen würden. Und ich möchte zur kleinen Entschuldigung sagen, ich war deutlich jünger, ich war deutlich naiver, ich war auch deutlich dümmer. Und das hat mich total überzeugt, bis hin zum Argument, dass er sagt, eigentlich selbst seine Ehefrau hat das gelernt. Das klang schon damals sexistisch, ist es heute immer noch. Ja. Aber all das in der Summe hat mich überzeugt. Da sage ich, na gut, dann überweise ich was. Und es waren erst nur 7.000, die ich überwiesen habe auf ein Konto, ein Dollarkonto in den USA. Und dann habe ich die Kontoauszüge bekommen und das ist alles gestiegen wie wild. Und dann habe ich nochmal 7.000, das machte zu dem Zeitpunkt rund ein Drittel meines Vermögens aus, überwiesen. Und es ist gestiegen und gestiegen und gestiegen. Tja, und man kann sich's dann denken, die Mechanismen haben sich nicht komplett geändert. Als ich dann von meinem großen Vermögen, mittlerweile hatte es sich verzehnfacht, sagte, naja, die Hälfte kannst du auch mal zurücküberweisen. Ein junger Mensch braucht auch Geld für Schnaps und Zigaretten, ein paar Schallplatten auch noch. Mhm. Da ist das dann relativ schnell aufgeflogen. Also es war die blanke Gier.
Du sprichst das Thema Gier, kurzfristiger Erfolg und spekulative Anlageformen ja auch an. Siehst du darin ein grundlegendes Systemproblem, wenn Menschen sich an die Kapitalmärkte bewegen? Oder ist es dann doch eher ein menschliches Verhalten, was da an den Tag gelegt wird? Ist das, also ziehen die Börsen bewusst diese Menschen an?
Zum Teil sicher. Mhm. Das heißt also, die Börse ist ein Platz, wo Emotionen offengelegt werden. Und ich glaube, es gibt Menschen, die eher dazu neigen, dann auch mal den gesunden Menschenverstand auszuschalten. Und zu denen habe ich auch gehört. Und sagen, naja, warum nicht? Es gelingt ja auch so vielen anderen. Dass man natürlich, so ähnlich wie in der Start-up-Szene, man hört und erinnert dann sich an die Namen, die extrem erfolgreich geworden sind. Aber dass auf einen Mega-Erfolg wahrscheinlich hunderte von Erfolglose kommen, sowohl im Startup-Bereich als auch im Trading-Bereich, das vergisst man dann. Und weil insbesondere junge Männer dazu neigen, sich ein bisschen zu überschätzen, das mag sich im Laufe der Jahre geändert haben, aber die Tendenz erkenne ich hier und da. Dann sagt man sich eben, warum sollte ich nicht derjenige sein, der das kann? Und das ist ja auch nicht Geldanlage. Sondern das ist etwas gänzlich anderes. Wenn ich an der Börse, selbst wie in den letzten Jahren, habe ich mit US-Aktien im Schnitt 10-12% verdient. Das ist deutlich über dem Durchschnitt. Das ist nicht die Erwartungshaltung, die man haben darf. Wenn man aber sich davon dann auch noch weit entfernt und sagt, ja, guck mal, 2023 ist der Nasdaq 100 ja um 40% gestiegen. Dann ist das die Normalität und dann sagt man, ein bisschen mehr geht ja immer noch. Und das hat eben alles gar nichts mit Normalität zu tun. Und das ist sicherlich ein grundlegendes Problem und vielleicht auch unsere Aufgabe, meine auf jeden Fall, darauf hinzuweisen, dass die Erwartungshaltung die richtige sein muss.
Mhm. Du sprichst gerade das Friedhofsproblem an. Den Begriff habe ich von Nassim Taleb gelernt, dem Autor des Schwarzen Schwans. Er hat gesagt, du musst mal öfter über Friedhöfe gehen, damit du eben auch siehst, die Leute, die eben nicht erfolgreich waren, ne? Also Friedhof jetzt hier im Sinne von die Menschen, die an den Kapitalmärkten nicht erfolgreich sind, ne? Sich also nicht nur mit den Erfolgen beschäftigen, sondern vor allem mit den Misserfolgen. Und dann wird man halt sehen, dass es dort eine Verschiebung gibt und dass die meisten Menschen an den Kapitalmärkten eben nicht erfolgreich sind.
Und das hat ich einschränken möchte, die meisten Menschen, die versuchen, das, was dir im statistischen Mittel gegeben wird, noch zu toppen durch eigenes Zutun.
Ja.
Und dann im allerschlimmsten Fall in einer Phase dazu kommen, in dem sie dann Glück mit Fähigkeiten verwechseln.
Genau.
Und ich habe Daytrading, ich habe damit fast 15 Jahre mein Geld verdient. Das ist durchaus möglich. Aber es war eben mein Fulltime-Job. Das heißt, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt nicht 5 oder 6, sondern ich habe mich 8, 12, 14 Stunden damit beschäftigt, habe mir eine Nische gesucht, die es heute in dem Sinne auch nicht mehr gibt, weil heute die Informationen, die ich damals, Informationen sind etwas Zeitkritisches, das konnte man sich damals noch erkaufen, diesen Zeitvorsprung, das ist heute in dem Sinne nicht mehr möglich. Wenn ich einfach eine Erwartungshaltung habe, ich möchte langfristig mit Aktien 6 oder 7% verdienen, dann ist das etwas, was jeder umsetzen kann. Nur in dem Moment, wo ich immer wieder manuell eingreife und sage, ja, aber so ist es ja vielleicht auch möglich, dann ist das etwas, was eben die allermeisten nicht können und dadurch dann auch ihre Ziele in Gefahr bringen, weil sie damit ihre Rendite schmälern.
Ich sehe ja das größte Problem an den weltweiten Finanzmärkten und an den Akteuren, die sich darauf tummeln, in dem Thema mangelnde finanzielle Bildung. Du hast jetzt auch noch ein paar andere Sachen angesprochen. Hast du noch weitere Aspekte, die da eine Rolle spielen, oder kann man das auf diese Kernpunkte reduzieren?
Es schadet nicht, wenn man sich mit den dahinterliegenden Mechanismen ein bisschen beschäftigt. Das heißt also, wenn man sich anschaut, warum entsteht überhaupt diese Rendite? Und gerade bei Aktien, ich tue mich sonst schwer zu sagen, das ist ein deutsches Problem oder das ist ein Problem dieses Landes, aber es ist ein bisschen unser Hang, möglichst wenig Risiken einzugehen. Wenn Immobilienanteile börsentäglich gehandelt würden und man sehen würde, wie der Wert der eigenen Immobilie oder des Vermietungsobjektes schwankt, dann bin ich mir sicher, es wären auch viel weniger Deutsche in Immobilien investiert, weil ihnen das die Nachtruhe rauben würde.
Ja.
Und Aktien schwanken um Konjunkturzyklen herum, um Schuldenzyklen herum. Das machen aber alle Sachwerte. Das heißt also, Gold hat auch Phasen, in denen Gold relativ gesehen zu günstig ist. Das sind vielleicht Phasen, in denen man kaufen, in denen man akkumulieren kann. Und es gibt auch in Gold Übertreibungsphasen. 2011 hat sich Gold, das war im Prinzip die letzte Fahnenstange, die wir in dem Markt gesehen haben. Auch da bestand zu diesem Zeitpunkt eine relative Überbewertung gegenüber anderen Sachwerten. Und deswegen ist für mich die Antwort Diversifikation. Und dafür müsste man theoretisch, auch wenn wir uns drüber freuen, nicht jede Woche einen Podcast hören oder sich auch ein Video ansehen. Wenn man das einmal akzeptiert hat, so ein paar Grundregeln, dann ist Geldanlage so schwierig nicht, wenn man dann nicht noch die Emotionen hätte, mit denen man sich permanent auseinandersetzen muss.
Da bin ich total bei dir. Also die Menschen gucken viel zu häufig in ihre Portfolien hinein und nehmen dann meistens nur die Volatilität wahr und machen sich dann Sorgen, wenn es nicht in die richtige Richtung läuft oder wenn die Erwartungshaltung eine andere war. Dann verändern sie urplötzlich ihre Strategie, weil es irgendwie Panik oder Gier packt und dann wird das Ganze irgendwie ein bisschen komisch. Das ist zumindest das, was ich in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe. Ich habe ja viel mit Mandanten zu tun gehabt, die eben Gelder investiert haben, die mich zur Seite mitgenommen haben, oder an ihre Seite geholt haben, um sie da durchzubringen. Und ich habe das immer wieder festgestellt und deswegen kann ich das zu 100% unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Wir beide sind uns ja einig, dass Gold, und das habe ich aus deinen Podcast-Folgen immer wieder mal auch ein Stück weit rausgehört, dass Gold eigentlich auch kein klassisches Investment ist. Das sage ich immer wieder, das sagst du immer wieder, sondern dass es eher so ein Versicherungscharakter oder eine Währung auch ist. Ja. Worin wir uns unterscheiden, ist ja die Schlussfolgerung daraus. Du hältst 5 bis 10%, du hast jetzt bis 15%, hast du gerade gesagt, ist ein Anteil von Gold am Gesamtportfolio für sinnvoll, ja, als Versicherung für eventuell auftretende Krisen in der Zukunft. Und du würdest halt dann auch den Anteil massiv aufstocken, wenn sich eine solche Krise am Horizont zeigen würde. Ich persönlich glaube, dass der Anteil durchaus höher sein kann, weil ich mich extrem schwer tue, andere relativ solide, sichere Assets zu finden, hochliquide, sichere Assets zu finden. Wie kommt es denn bei dir zu dieser Aufteilung? Ich höre da so ein bisschen raus, dass du Anhänger der Portfoliotheorie bist. Wie begründest du das? Wie begründest du das noch?
Also tatsächlich bin ich Anhänger der Diversifikation. Die moderne Portfoliotheorie, ich habe gerade von einem Bekannten, der mich gebeten hat, den Vorschlag einer Bank, die ich jetzt nicht nennen werde, mal anzuschauen. Er hatte aus einem Immobilienverkauf eine Summe X und tatsächlich hat sich diese Bank getraut, die moderne Portfolio-Theorie von Markowitz auf Seite 1 zu packen und zu erklären, dass ein Nobelpreisträger wohl wisse, wie man sein Geld aufteilen sollte. Und dementsprechend haben sie dann natürlich die Produkte der Bank da aufgeschlüsselt und gesagt, das ist Risikoklasse 3. Wenn du das so kaufst, hier unsere Produkte, dann hast du immer noch gute Chancen auf eine anständige Rendite, aber auch ganz viel Sicherheit. Bin genauso wie Markowitz übrigens später selber überhaupt nicht davon überzeugt. Ich glaube, dass die Korrelation zwischen den Anlageklassen mittlerweile extrem hoch ist. Und ich glaube, dass insbesondere sie alle in den letzten Jahren mehr oder weniger in ihrer Rendite eine Folge sind. Auch der Entwicklung der Liquidität, die wir in den Märkten sehen, die eine Folge der Geldpolitik. Wir können uns dem ja nicht verschließen. Alles, was frei handelbar ist, unterliegt am Ende des Tages Angebot und Nachfrage. Und selbst so etwas wie ein fairer Preis ist eigentlich nur eine Theorie. Ein Preis muss nicht fair sein. Ein Preis kann auch einfach entstehen aus psychologischen Gründen. Wenn wir in Kryptomärkte reinschauen, wenn ich schaue, dass ich ja so ein Altcoin wie Doge, dem man irgendwie Musk zuordnet, dass sich der Kurs verdoppelt oder die Tesla-Aktie in den letzten Tagen 50% gestiegen ist, dann ja nicht, weil das Unternehmen jetzt 100 Milliarden oder es wird noch einiges mehr wert ist, sondern das ist reine Psychologie. So, und das ist kurzfristig, sind damit Schwankungen erklärbar. Langfristig kann ich mir einfach die Korrelation anschauen zwischen den Anlageklassen. Und mein Anteil in Gold ist deshalb niedriger, weil ich zumindest meine zu erkennen, dass ich mit Qualitätsaktien langfristig eine höhere Rendite einfahre, aber nicht immer zum gleichen Zeitpunkt. Und daher ist die Einordnung, ob Gold jetzt ein Krisenmetall ist, eigentlich ist es eher, der Begriff Krise, je nachdem, wie man ihn definiert, mir fällt eigentlich kein Tag mehr ein in den letzten Jahren, in dem wir nicht wirklich erhebliche Krisen irgendwo in der Welt hatten. Gold hat phasenweise eine recht ausgeprägte Korrelation zum Dollar gehabt. Gold hat Korrelation zur Inflationsentwicklung gehabt. Aber jede Anlageklasse hat für mich eine gewisse Aufgabe. Und was Gold immer schon geschafft hat und wahrscheinlich auch immer schaffen wird, ist, dass es meine Kaufkraft mal zumindest erhält. Und das ist nicht so wenig, denn wenn wir diese offiziellen Rendite-Statistiken uns anschauen, dann steht da vielleicht 3 oder 4 oder 5% Rendite. Tatsächlich ist aber, wenn wir die Geldentwertung uns anschauen, entspricht das dann einer Rendite von fast 10%, weil so schnell unsere Kaufkraft sinkt. Und das hat Gold geschafft und ich wüsste nicht, warum es das in Zukunft nicht auch schaffen sollte. Wenn ich mir allerdings die Rendite von einem breit gemischten Aktienportfolio anschaue, was am Ende des Tages Unternehmensanteile sind, die an der Börse gehandelt werden, dann erkenne ich da eine etwas bessere Rendite und deswegen ist der Anteil etwas höher. Und weil ich dann natürlich auch noch meine, ich bin schlauer, das heißt, ich wähle die noch besseren Aktien, denke ich sogar, ich könnte die Rendite hier noch etwas weiter steigern. Also es ist kein Argumentieren gegen eine Anlageklasse. Und deswegen bin ich auch in Kryptos investiert. Nicht, weil ich glaube, dass die Weltrevolution dadurch ausgelöst wird und ich glaube auch nicht, dass es die Antwort auf alle Probleme ist. Aber es hat sehr gut erkennbare Zyklen und es hat, wenn man Volatilität ab kann und das ertrage ich, weil ich viele Jahre davon gelebt habe, dann kann es eben in einigen Phasen eine Überrendite bringen.
Mhm. Du hast mal, ich glaube, den Begriff geprägt Fluchtmetall beim Thema Gold. Erinnere ich mich da richtig? Was meinst du mit Fluchtmetall? Kannst du uns das kurz erläutern?
Solche Begriffe wie Versicherungen und so weiter und Fluchtmetall, Krisenmetall sind ja alles Dinge, die irgendwo eine Form der Sicherheit uns geben. Also wenn um uns herum alles zusammenbricht, dann ist es wahrscheinlich am besten, ich habe ein paar Konserven im Keller und vielleicht noch ein paar Kerzen und so weiter. Also ein bisschen Frischwasser, weiß ich nicht. Ich glaube nicht an die These, dass ich irgendwann wieder rausgehe und egal mit welcher Anlageklasse, auch nicht mit meinen Silber- oder Goldmünzen, dann mal eben schnell Schnäppchen mache, weil ich meinem Nachbar damit sein Haus abkaufen kann oder sowas. Also in welcher Form es dann vorliegt, ist egal. Was ich allerdings bei Gold sagen würde, die Menschen erinnern sich natürlich, wo ist die längste Historie? Wo ist vermeintlich die größte Sicherheit? Und von daher würde ich diesen, ja, so diesem Gold, zumindest den nicht nur den Nimbus zugestehen, sondern tatsächlich auch, wenn es mehr als nur normal kracht, wenn mehr als nur die gewöhnliche Unsicherheit, mit der wir uns umgeben, besteht, dann ist Gold, das lässt sich auch ganz gut messen, eine Anlageklasse, die dann an Attraktivität gewinnt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund gewesen, dass wir in die US-Wahl hinein, als das Ereignis schlechthin, was hätte da alles wohl passieren können, dass Gold da eine gewisse Stärke gehabt hat und jetzt ja auf hohem Niveau, insofern, das ist hier kein Abgesang, jetzt hier vielleicht aus dem Goldmarkt ein bisschen was abfließt. So, das darüber hinaus sind nach wie vor Zentralbanken, Notenbanken in Gold investiert. Also es wäre wahrscheinlich spannender, wenn ich wirklich handfeste Argumente gegen Gold hätte. Habe ich aber nicht und ich bin auch gerne investiert.
Ja gut, auf der Suche bin ich auch gar nicht, um Gottes Willen. Ich bin ja auch, in meinem Portfolio sind ja auch Aktien, um Gottes Willen. Ich will das ja gar nicht beiseite schieben, das ist einfach mal so. Da kommt man auch gar nicht dran vorbei, wenn man sich langfristig gut und solide aufstellen möchte. Aber Lars, lass uns mal zu unseren Kindern zurückkommen. Ich weiß, du hast ja auch zwei Kinder. Ich habe ja einleitend auch schon über die Vorsorge für unsere Kinder gesprochen. Ich weiß auch, dass das vielen unserer Zuhörer eben auch wichtig ist. Vielleicht hast du ja mal Lust, mit mir ein kurzes Beispiel durchzugehen. Ich habe für meine ältere Tochter Lucy, die ist jetzt 21, also 2003 geboren, mal beispielhaft 300 Euro Kindergeld monatlich genommen und diese seit ihrer Geburt, ich habe jetzt mal Gold genommen, investiert, also 3.600 Euro im Jahr. Bis heute hätte ich hier insgesamt also knapp 76.000 Euro für sie in Gold angelegt. Das sind, wenn man jetzt den Schlusspreis des Jahres immer als Basis nimmt, sind das jetzt aktuell so um die 200.000 Euro steuerfrei. Also eine Steigerung von über 160%. Für mich persönlich ist ja immer wichtig, das sage ich ja auch immer wieder, dieser sogenannte intrinsische Wert von Gold, der eben dafür gesorgt hat, dass er sich über Jahrtausende bewiesen hat, die Kaufkraft erhält, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen und eben auch gerade in Krisenzeiten eine besondere Stärke hat. Wie sieht es denn bei dir mit der Aktienvorsorge aus für deine Kinder? Ich bin mir sicher, du hast auch so ein ähnliches Beispiel wahrscheinlich im Kopf. Warum stehen Aktien für dich auf Platz 1, wenn wir über das Thema Kindervorsorge sprechen?
Weil ich mit Aktien noch ein bisschen besser diversifizieren kann. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass ich mein physisches Metall irgendwann vererben werde. Also ich habe keine Intention, es irgendwann mal zu versilbern oder vergolden. Insofern da
schönes Wortspiel übrigens.
Also der für den Edelmetallanteil ist dann schon mal gesorgt. Mhm. Ich kann mit Aktien geografisch diversifizieren. Ich kann über Branchen und Sektoren diversifizieren. Ich möchte insbesondere auch, wenn ziemlich erfolgreiche Videos drehen sich um die Euro-Krise. Und ich kann selbstverständlich, indem ich Aktien aus der Schweiz kaufe oder aus dem Dollarraum oder wo auch immer, letztlich auch diversifizieren gegen einen schwachen Euro. Das kann ich in einem Aktienportfolio. Darüber hinaus kann ich mit relativ kleinen Beträgen aktiv werden. Mhm. Ich bin ein bisschen später erst so schlau geworden wie du mit den Kindern. Das heißt, ich habe nicht mit der Geburt angefangen, bin mit 29 Vater geworden. Da war ich noch mitten in meinem Trader-Leben.
Okay.
Da habe ich ehrlicherweise mir um solche Sachen kaum Gedanken gemacht. Das ist bei mir erst später gekommen. Und dann habe ich aber natürlich für die Kinder es aufgelegt. Ich bin ja persönlich und auch mit vielen Lesern zusammen in Einzelaktien investiert. Aber weil ich eben nicht möchte, dass meine Kinder zwangsläufig sich damit beschäftigen müssen. Und in einem Portfolio mit Einzelaktien muss man sich damit beschäftigen. Bin ich da breit in und wirklich ziemlich langweilig und konservativ in ETFs investiert. Ich habe ein bisschen Emerging Markets drin, Schwellenländer. Ich habe ein bisschen Dividenden mit drin. Also recht simpel. Und viele Sparpläne sind mir etwas zu US-lastig. Mhm. Aber das war's. Und dann habe ich einen Anteil von 15% bei beiden in einem Sparplan in Kryptos. Ein bisschen später erst, wäre schön von der ersten Stunde gewesen, aber in Bitcoin einfach mit angelegt. Das ist natürlich es waren 10-15%. Mittlerweile sind sie sehr kryptolastig, einfach weil es so viel schneller gestiegen ist in den letzten Jahren. Mhm. Aber die lassen das einfach laufen. Und ganz ehrlich, meine Kinder haben nur ein sehr begrenztes Interesse an Geldanlage. Deswegen habe ich es auch so einfach für die angelegt. Das ist wie eine Pflichtaufgabe, so wie sich andere vielleicht um Versicherungen kümmern. Ja, du weißt, du brauchst die eine oder andere, aber auch nicht zu viele. Und dann machst du es einfach. Und so betreiben meine Kinder Geldanlage.
Mhm, das kann ich unterschreiben. Das ist bei mir nicht anders. Da muss ich mich drum kümmern. Ich habe es immer wieder versucht, aber die Interessen liegen da woanders. Aber gut, die Kinder können sich trotzdem glücklich schätzen, dass sie uns haben, dass wir uns zumindest damit ein bisschen auseinandersetzen. Lars, du hast auf YouTube mal du machst grundsätzlich auf YouTube ja spannende Gold-Chart-Analysen. Zum Beispiel kann ich jetzt hier mal allen, die hier zuhören, dein Video mit dem Titel Gold, Rekordziel bei 3.600 US-Dollar empfehlen. Ich verlinke das auch mal in der Folgenbeschreibung, das solltet ihr euch mal anschauen. Allerdings ist für mich so die Chartanalyse eher so eine Illusion von Kontrolle, weil eben die wahren Risiken, die großen Marktereignisse, die großen Bewegungen, die eben auch alles verändern können, zum Beispiel 2008 oder Corona, passieren ja diese Dinge immer wieder. Und gemäß der Portfoliotheorie, du hast es vorhin ja auch angesprochen, und der Markteffizienzhypothese, sollten eben solche Ereignisse, die so eine große Auswirkung haben, eigentlich nur alle 7000 Jahre einmal auftreten. Wenn man die Portfoliotheorie mal zu Rate zieht. Leider, und du hast es vorhin auch schon angesprochen, das passiert sehr häufig. Ja? Also ich habe so das Gefühl, wir leben in so einer Permanentkrise durch diese ganzen gedruckten Gelder, die da von den Notenbanken rund um den Planeten in den Markt geworfen werden, ist das Ganze noch viel, viel angespannter und volatiler geworden. Und für mich macht das sogar noch einen Tick unvorhersehbarer als früher. Kannst du trotzdem mal Einblicke geben, was genau du bei der Chartanalyse machst und wie das bislang für dich gelaufen ist? Vielleicht überzeugst du mich ja doch ein Stück weit, da öfter mal hinzuschauen.
Nee, ich glaube nicht, weil es auch gar nicht notwendig ist. Das sind zwei unterschiedliche Disziplinen. In einer Disziplin braucht man Chartanalyse zwingend. Mhm. Das ist kurzfristiger aktiver Handel, weil ich habe begonnen, in Minutencharts und Stundencharts zu handeln. Fundamentaldaten spielen da überhaupt keine Rolle, in gar keinem Markt. Und das, was ich dort habe, sind Preisdaten und die kann ich analysieren. Und was ich damit erzielen kann, ist, dass ich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich eine Position eröffne, von einer Münzwurfwahrscheinlichkeit, also 50%, nach oben bringe auf vielleicht 60-65%, in sehr starken Trendphasen vielleicht 70-75%. Das heißt, das muss dann reichen, um hier einen Vorteil, zu diesem Zeitpunkt, ich habe es mal für ein paar Jahre zusammengerechnet, also so im 10-Jahres-Zeitraum hatte ich ungefähr 55.000 Trades. Und wenn ich dann, macht es natürlich einen enormen Unterschied, ob ich in der Hälfte aller Fälle, das würde nicht ausreichen, damit wäre ich nach Kosten natürlich defizitär gewesen, in der Hälfte aller Fälle recht gehabt hätte oder 60%. Selbst zwischen 50-55% läge ein enormer Unterschied, einfach aufgrund der hohen Frequenz. Mhm. Das werde ich bei einer einzelnen Aktion vielleicht nicht merken, aber wenn ich es wieder und wieder mache und dann eben ein funktionierendes System habe, dann spüre ich das. Das ist die eine Disziplin. Die kann man machen, aber die muss niemand machen. Die sollten vielleicht auch ganz, ganz viele gar nicht machen, auch wenn sie, ja, gerade wenn sie sagen, ich spüre es doch, ich merke hier was im Markt, da ist nichts zu spüren. Das ist ganz viel Wiederholung und ganz viel Erlernen und ganz viel Erfahrung. Und dann gibt es die langfristige Disziplin, da braucht keiner Chartanalyse, auch nicht im Aktienbereich. Wenn ich eine Qualitätsaktie analysiere, dann werde ich das in der Regel auch am Chart erkennen, weil sich sehr gute Unternehmen irgendwann dann auch aufwärts entwickeln. Nicht immer in dem Moment. Wir haben zum Beispiel gerade viele Pharma-Werte, die ich ganz interessant finde. Die haben aber keinen Aufwärtstrend. Die leiden unter höheren Zinsen und so weiter und so fort. Mhm. Aber hier muss ich nur die fundamentale Analyse beherrschen. Oder ich vertraue irgendjemandem, der fundamental analysieren kann. Dafür brauche ich aber nicht unbedingt einen Chart. Und so würde ich das auch im Goldmarkt sehen. Für mich ging es bei meinen kurzfristigen Positionen darum, einen Ausstieg zu finden. Mein charttechnischer Jahresausblick hat insofern versagt. Ich glaube, wir waren um 2000 Dollar und mein Ziel waren zu dem Zeitpunkt mutige 2650 Dollar. Mhm. Die haben wir dann erreicht und überschritten. Und dann geht es natürlich darum, wenn man da eine Position eröffnet, von der man eben nicht sagt, ich halte sie für die Ewigkeit, sondern ich möchte hier Gewinne realisieren und dann möchte ich vielleicht etwas anderes kaufen, von dem ich glaube, das könnte sich dann besser entwickeln, dann braucht man eben auch einen Ausstieg. Und für diese Einstiege und Ausstiege verwende ich auch die Charttechnik. Für die Unzen, die ich irgendwo vergraben habe unter dem Glücksburger Schloss, brauche ich überhaupt keine Charttechnik, weil ich auch nicht plane, auszusteigen.
Ja.
Und da es bei dir, denke ich, im Wesentlichen um den langfristigen Vermögensaufbau geht und nicht so sehr darum, wann habe ich den perfekten Einstiegszeitpunkt, braucht es keine Analyse des Preises.
Ja. Also ich glaube, es ist herausgekommen und meine Zuhörer wissen das auch, dass ich ja der Meinung bin, dass die Unsicherheit und die Komplexität der Finanzmärkte allgemein unterschätzt wird. Zufälligkeiten, unerwartete Schocks, also diese ganze schwarze Schwan-Thematik, Nassim Taleb ist ja hier federführend, zeigt mir das eben auch immer wieder, dass so diese ganzen Prognosen, die ich da immer so lese und höre, dass die meistens nicht eintreffen oder nicht eintreten. Gerade in solchen Phasen, wenn eben dann ein schwarzer Schwan um die Ecke kommt und das Ganze obsolet macht. War es,
wobei ich dazu sagen muss, ja? ich wünsche das jedem, nicht das Ereignis. Ich wünsche niemandem Corona. Und auch nicht die anderen Ereignisse, die zu schwarzen Schwänen geführt haben. Mhm. Aber man kann es natürlich auch andersrum betrachten. Es gab noch kein einziges dieser Ereignisse, was nicht im Nachhinein eine herausragende Chance war. Noch nicht ein einziges, nicht mal Weltkriege. Das heißt, immer dann, wenn ich mich gerade in so einer Situation befinde und eigentlich alles zusammenzieht sich in mir und ich sage, was passiert hier gerade in der Welt, immer dann waren es perfekte Einstiegszeitpunkte. Ich würde dir vollumfänglich recht geben, wenn diese Krisen dann in der Folge dazu führten, dass am Aktienmarkt keine Renditen erzielt werden und dass man mit Unternehmensanteilen auch keine Performance mehr hat. Nur tatsächlich ist ja die Reaktion auf jede Krise ist ja Liquidität und noch mehr Liquidität. Und mir fällt kein Plan B ein. Angesichts steigender Staatsschulden, ich glaube, das letzte Mal rein theoretisch hatten der da einen ausgeglichenen Haushalt unter Bill Clinton in den USA, war aber auch reiner Zufall, hatte jetzt nichts mit seiner Politik zu tun. Seitdem steigen die Schulden. Und wer sagt, daran wird sich etwas ändern? Die Länder werden sicherlich Schuldenbremsen einführen, weil wir einfach effizienter wirtschaften. Wir brauchen das nicht mehr. Ich bin ein riesiger Star Trek-Fan. Also, dass wir ein neues System finden, in dem wir gemeinsam dann besser umgehen mit Ressourcen und besser Verteilung. Da wäre ich der Erste, der auf Gewinne an der Börse verzichten würde.
Ja.
Sofern das aber nicht passiert und momentan habe ich nicht den Eindruck, lautet die Antwort mehr Liquidität und noch mehr Liquidität. Man kann nicht gegen den demografischen Faktor anwirtschaften. Das geht einfach nicht. Und selbst wenn wir heute sagen, na dann, Kinder kriegen mal einen neuen Boom, dann sprechen wir über einen Zeitraum in 20 Jahren plus, bis die am Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und all diese Faktoren sprechen dafür, dass die Schulden steigen werden unter dem Strich, dass die Kaufkraft des Geldes sinkt. Das befördert natürlich auch, das sorgt auch für höhere Preise im Sachwert Gold, keine Frage. Aber es gibt keine Alternative dann zu mehr Liquidität und noch mehr Liquidität. Und in dem Moment, in dem Fiat-Geld entwertet, in dem Moment werten Sachwerte auf, auch Aktien in Krisenzeiten. Wenn sich diese Korrelation mal ändert, dann werde ich der Erste sein, der das zugibt. Wenn sich also ein Sachwert da hervortut, der alle anderen überragt. Aber wir könnten ja jetzt, wenn wir einen neben uns hätten, der sagt, ja, ihr kennt doch die Antwort, kauft doch einfach Bitcoin. Oder habt ihr einen anderen Wert gesehen, der so sehr auf Liquidität reagiert hat? Und wir hätten momentan nicht die Argumente auf unserer Seite. Und dennoch würde ich nicht alles in Bitcoin investieren.
Da bin ich bei dir. Die Gespräche habe ich auch schon geführt. Bitcoin ist so ein, können wir ja mal kurz diesen Schwenker zum Bitcoin machen. Bitcoin ist ja so eine gerade sehr spannende Geschichte, hat ja gerade das Allzeithoch gerissen, wenn ich das richtig erinnere. Ich muss die Folge ganz kurz für eine aktuelle Durchsage unterbrechen. Gold steht auf einem neuen Allzeithoch. Zum Zeitpunkt, wo ich das hier einspreche, bei beeindruckenden 2734 US-Dollar. Die Prognosen sehen weiterhin stark aus. Und deshalb möchte ich euch dieses Jahr inspirieren, Gold zu Weihnachten zu verschenken. Mit einem Goldgeschenk eröffnest du einem Menschen die Möglichkeit, sich mit Finanzen und Investments auseinanderzusetzen. Das Gefühl, echtes Gold zu besitzen, ist meist der erste Schritt zu mehr Interesse an finanzieller Sicherheit und Unabhängigkeit. Deshalb haben wir in der Noble Metal Factory weihnachtliche 1-Gramm-Goldkarten vorbereitet. Sie passen perfekt in jedes Portemonnaie, sind leicht zu transportieren, gut geschützt und jederzeit handelbar. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk. Bis zum 18. Dezember 2024 schenke ich dir zu jedem Goldkartenkauf 1 Gramm Silber dazu. Gib einfach goldreserven.de in deinem Browser ein und klick dort auf Goldgeschenke. Und jetzt zurück zur Folge. Ich glaube, also ich bin ein Verfechter vom sogenannten Lindy-Effekt. Ich weiß nicht, ob der Begriff was sagt. Also Dinge, die schon Jahrtausende existiert haben, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die auch weitere Jahrtausende existieren. Beim Bitcoin fehlt mir einfach so ein bisschen, ich nenne das den Test der Zeit. Also der hat ja noch gar keine so richtige Krise miterlebt. Wir wissen gar nicht, wie sich der Bitcoin in solchen Phasen überhaupt verhält. Ja, wie der darauf reagiert. Aktuell bin ich bei dir. Dieser liquiditätsgetriebene Anstieg der letzten Jahrzehnte, der ist ja an jedem Markt nicht spurlos vorübergegangen. Alles ist nach oben gegangen. Immobilien, Anleihen, Aktien, Rohstoffe, hier allen voran Gold. Was interessant sein wird zu sehen ist, wie verhält sich denn der Bitcoin mal in einer größeren Krise, wie zum Beispiel 1929, die große Weltwirtschaftskrise. Was passiert denn dann mit so etwas? Und wie vor allem werden die Notenbanken und die Staaten auf ein weiteres Erstarken dieser Asset-Klasse reagieren? Stichwort CBDCs. Das wird spannend sein zu sehen. Da bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin auch ein bisschen in Kryptos investiert. Aber ich bin immer noch sehr, sehr kritisch, was dieser Bereich anbetrifft. Kannst du da vielleicht nochmal von dir aus auch nochmal 2, 3 Sätze zu sagen, wie du den Markt da momentan einordnest?
Also die Historie werden wir sicherlich nicht, die ist nicht da, keine Frage. Was mir nochmal eine andere Perspektive gegeben hat, ist tatsächlich Lynn Alden. Vielleicht sagt dir der Name was. Lynn Alden ist eine amerikanische Finanzjournalistin, hat auch einen freien Newsletter. Den kann ich durchaus empfehlen. Ich habe keinerlei Kooperation mit ihr. Ihre Familie kommt ursprünglich aus Ägypten. Und die hat beschrieben, wie wir vielleicht denken, naja, was, man kann mit Bitcoin immer noch keine Pizza kaufen und so weiter. Aber wenn man sich anschaut, wie der Use Case in vielen Ländern ist, bei denen, die das Geld so schnell entwertet, dass man es praktisch nie halten will, wie eben zum Beispiel in der Türkei oder in Ägypten, in vielen Ländern Südamerikas, da entwertet Fiat-Geld in einer Geschwindigkeit, in der es dann quasi unabdingbar wird, dass ich sofort in dem Moment, wo ich was verdiene, etwas investiere. Und das ist noch immer und war auch schon lange Gold. Gold allerdings wird auf US-Dollar-Basis gehandelt. Und in vielen dieser Länder gibt es einen offiziellen Währungskurs zum US-Dollar, der aber nichts zu tun hat mit dem, was auf dem Schwarzmarkt bezahlt wird. Das heißt also, die Regierung legt fest, so ist unser Wechselkurs, wir wollen es nicht noch schwächer machen, als es ist. Und in diesen Ländern sind nicht nur Bitcoin, aber im Wesentlichen sprechen wir jetzt mal als Synonym für den gesamten Kryptosektor, wahnsinnig populär geworden, weil die Leute sagen, mag ja sein, dass es eine hohe Volatilität hat, aber nichts im Vergleich zu dem, was unser Fiat-Geld an Volatilität hat. Und ich muss es nicht irgendwo lagern. Ich kann selbst in meinen oft eher nach unseren Begriffen ärmlichen Behausung, wo ich ja nicht wirklich mein Gold verstecken kann. Ja, ich meine, es hat einen Grund, dass wir das so ein bisschen das Bild aus Osteuropa hatten manchmal, bei denen sich die Leute das Gold dann einfach direkt in die Zähne haben bauen lassen. Das sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber da gab es ja durchaus Hintergründe dafür, dass man sagt, irgendwo muss ich ja mein Gold verstecken. Mhm. Ich muss mir nur meine Passwörter merken und schon ist mein Vermögen einigermaßen sicher. Und vielleicht muss man es mal aus der Perspektive betrachten, dass es für in der Türkei, in der wir monatlich über eine Inflation von 40-50% sprechen, bei denen ist Bitcoin schon vor langer, langer Zeit auf neue Allzeithochs ausgebrochen. Und unter dem Aspekt würde ich sie auch als Anlageklasse, als eigene Assetklasse betrachten, mit all dem, was du beschreibst, was uns vielleicht in den nächsten Jahren in Anführungszeichen droht. Ich glaube, nur für die meisten Anlageklassen gilt dann die Bedrohung gleichermaßen. Also wenn wir eine digitale Zentralbankwährung bekommen, und das steht vielleicht im Raum, ja, wenn Bitcoin verboten wird, das halten, ich erwarte es eher unwahrscheinlich, aber Welcher Goldbesitzer sagt denn, wenn der Goldbesitz verboten ist? Nee, da bin ich jetzt ein Revolutionär, das verrate ich nicht. Also ja. Das sind alles Extremszenarien. Ich glaube nur nicht, dass sich dann eine Anlageklasse über die anderen erheben kann.
Okay, spannende Sichtweise. In deiner ersten Podcast-Folge von 2019 beschreibst du deine Mission, etwas am Stand der finanziellen Bildung von den Menschen zu verändern. Und eben dazu beizutragen, du hast ja gesagt, Kaufkraft zu erhalten oder sogar zu steigern, was ja mit Aktien oder mit anderen Anlageklassen durchaus möglich ist. Hast du denn den Eindruck, dass sich seitdem insgesamt in Deutschland etwas getan hat und die Menschen das Thema finanzielle Bildung mehr in die eigene Hand nehmen? Oder würdest du da jetzt wieder ein bisschen zurückrudern?
Nee, das nehme ich durchaus wahr. Also ich würde es bei mir ganz im Speziellen, es bräuchte viel weniger. Dafür müsste ich nicht dann über aktive Anlage so viel sprechen. Das ist auch ganz viel, was mir Spaß macht, die Standpunkte, die ich da teile. Das sage ich ganz offen. Es ist auch eine große Motivation für mich, die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, dann einfach weiterzugeben. Das bräuchte man jetzt nicht, wenn es einfach nur darum geht, ich möchte eine Basisversorgung haben und ich möchte einfach, dass mein Vermögen nicht schrumpft, meine Kaufkraft. Dafür muss man ja nicht sich damit beschäftigen, wo Gold in 2 Wochen sein könnte. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es mehr wird.
Ja.
Ehrlicherweise wohl nicht nur dadurch, dass wir darüber sprechen, sondern weil es auch ganz viele Menschen am eigenen Leib merken. Wir haben ja fast eine Dekade der nahezu Nullinflation gehabt. Da war der Frosch vielleicht auch, um mal das Bild zu nehmen, im Kochtopf. Und es war aber nur lauwarmes Wasser. Und in dem Moment, wo zum einen die Sachwertinflation, also das ist ja etwas, was schon früher entstanden ist, dass die Menschen gemerkt haben, wenn ich mir jetzt heute ein Familienhaus bauen möchte, dann ist es viel teurer als noch vor 10 Jahren. Und jetzt ist aber die Verbraucherpreisinflation noch dazugekommen. Und das, mein Gefühl ist, dass insbesondere seit dem Jahr 2020, also seitdem Geldpolitik und das Zusammenspiel Geldpolitik und Regierung jedem offensichtlich wurde. In den USA gab es wirklich das lange beschriebene Helikoptergeld, also der Scheck im Briefkasten. Ich habe den Eindruck, seitdem ist das Bewusstsein nochmal deutlich gestiegen.
Ja.
Dass wenn ich jetzt hier nichts mache, dann schaue ich auf das, was mir die Rentenanstalt da schickt und sagt, wie soll das denn reichen? Und das ist auf der einen Seite natürlich was Unangenehmes, aber auf der anderen Seite auch gut, dass viele das in die Hand nehmen, denn man kann sich ja durchaus wehren. Je früher, umso besser.
Schönes Schlusswort, lieber Lars. Vielen Dank für den hochinteressanten Austausch. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich fand, das war ein sehr spannendes Gespräch. Das schreit irgendwie ein bisschen nach mehr. Vielleicht finden wir ja nochmal die Zeit und haben auch die Lust, da nochmal ein bisschen weiter zu sprechen. Ich danke dir auf alle Fälle für das tolle Gespräch.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Ja, und an meine Zuhörer, goldene Grüße, euer Ronny Wagner, bis bald, wir hören uns. Tschüss.